Hallo und ein herzliches Moin Moin zur vierten Folge von Transponder Code 77, meinem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, meinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und wie ihr wisst, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch mal eine Diskussion führen kann, habe ich mir eigentlich meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Aber wie ihr auch an meiner Stimme erkennen könnt, sind wir krank aus dem Urlaub zurückgekommen. Deshalb nehme ich die Folge jetzt alleine auf, auch wenn es eigentlich die Herzensfolge für Nadja wäre, weil sie sich gewünscht hat. In diesem Sinne, gute Besserung, Nadja. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok dalassen. Dort findet ihr uns natürlich auch unter Transpondercode 77. So, starten wir in die Folge. Heute geht es um Eastern Airlines Flug 401. Wir reisen zurück ins Jahr 1972. Genauer gesagt zum 29. Dezember 1972, einem Freitag. Die L1011 TriStar von Eastern Airlines macht sich auf den Weg vom Flughafen New York JFK zum Miami International Airport. Die L1011 TriStar ist ein dreistrahliges Großraumflugzeug mit einem Triebwerk unter jedem Flügel und einem am Heck auf der Kabine. Sie hat eine Länge von 54 Metern und eine Spannweite von 47 Metern. Bei voller Auslastung kann die TriStar bis zu 400 Passagiere transportieren. Bei dem heutigen Flug besteht die Crew aus 13 Personen und es befinden sich 163 Passagiere an Bord. Kapitän auf dem Weg nach Miami ist der 55 Jahre alte Bob Loft mit über 29.000 Flugstunden und seit über 30 Jahren bei Eastern Airlines beschäftigt. Auf der L1011 TriStar hat er bisher 280 Stunden gesammelt. Sein erster Offizier ist Albert Stockstill, 39 Jahre alt, 5.800 Flugstunden, davon 306 auf der TriStar. Der dritte im Bunde ist der 51-jährige Flugingenieur Donald Repo, über 15.000 Flugstunden, jedoch nur 53 mit der L1011. Der Flug verläuft ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Bis zu dem Moment, als sie das Fahrwerk ausfahren. Zu diesem Zeitpunkt steuert der erste Offizier die Maschine und Kapitän Loft geht die Landecheckliste durch. Dabei fällt ihnen dann auf, dass das Licht, das anzeigen soll, ob das Fahrwerk tatsächlich ausgefahren ist, nicht leuchtet. Denn laut Anzeige, die dunkel bleibt, hat sich das Bugfahrwerk nicht korrekt ausgefahren. Alle anderen Lampen der restlichen Fahrwerke leuchten. Bob Loft versucht es noch einmal, aber wieder bleibt das Kontrolllämpchen dunkel. Daher ist er sich nicht sicher, ob es eventuell doch ausgefahren ist und nur die Lampe durchgebrannt ist oder ob es sich tatsächlich verklemmt hat. Daraufhin informiert er den Tower darüber und dass er noch etwas kreisen möchte, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Der Tower weist ihn daraufhin an, auf eine Höhe von 2000 Fuß, also so ungefähr 610 Meter zu steigen und sich bei der Anflugkontrolle auf einer anderen Funkfrequenz zu melden. Dies bestätigt Kapitän Loft und so beginnt die L1011 TriStar ihre erste Schleife zu fliegen. Währenddessen führt Flugingenieur Donald Repo im Cockpit den Lichtcheck durch. Dieser wird umgangssprachlich auch als Christbaumtest bezeichnet, da einmal alle Lampen im gesamten Cockpit aufleuchten. Jede einzelne Lampe leuchtet also einmal auf, außer die des Bugfahrwerks. Die bleibt immer noch dunkel. Dadurch sind die drei nun fast sicher, dass es an einem durchgebrannten Leuchtmittel liegen muss. Trotzdem könnte es aber auch sein, dass die Lampe defekt ist und dass das Bugfahrwerk trotzdem nicht ausgefahren ist. Die Anflugkontrolle empfiehlt Ihnen, weiter zu kreisen und das Problem so eventuell doch noch zu lösen. Der Ingenieur, der im hinteren Teil des Cockpits sitzt, bittet Loft, an dem Lämpchen zu wackeln. Er hofft, dass es nur an einem Wackelkontakt liegt. Aber Kapitän Loft kommt von seinem Platz aus nicht daran. Draußen ist es mittlerweile stockdunkel und es wird gefühlt noch dunkler, als die L-1011 beginnt, eine Schleife zu fliegen und dafür von Miami abdreht. Copilot Stockstill fliegt noch immer die Maschine. Aber da der Kapitän nun seine Hilfe wegen der Fahrwerkslampe braucht, weist er diesen an, den Autopiloten einzuschalten. Dies ist auch kein Problem, da die TriStar zu dem damaligen Zeitpunkt den besten und ausgereiftesten Autopiloten an Bord verbaut hatte. Nun soll Stockstill versuchen, die Lampe herauszubekommen. Er schafft es, übergibt sie an Flugingenieur Repo. Der schaut sie sich an, erkennt allerdings keinen Fehler und gibt sie dem ersten Offizier zurück, der sie nun wieder einbauen soll. Allerdings klappt das nicht so wie geplant, denn es verkantet sich immer und immer wieder. Kapitän Loft ist mittlerweile so genervt, dass er den Flugingenieur nach unten in den Elektronikraum schickt. Dieser befindet sich unterhalb des Cockpits und ist über eine kleine Klappe im Boden erreichbar. Von dort aus gibt es ein kleines Guckloch, in etwa so wie ein Türspion, über das man in den Fahrwerksschacht schauen kann. Kapitän Loft und Copilot Stockstill sind immer noch so sehr mit dem Einbau der Lampe beschäftigt, dass sie nicht merken, wie sie sich den Everglades nähern. Und hier muss ich jetzt mal ganz kurz dazwischen gehen. Von den Everglades hat nämlich bestimmt jeder schon mal was gehört. Aber wisst ihr auch, dass die Everglades eigentlich ein Fluss sind oder ein Fluss ist? Sie werden auch Grasfluss genannt und sind mittlerweile ein Teil des UNESCO-Welterbes. Dieser, in Anführungszeichen Fluss, hat nur selten offene Wasserstellen. Meist sind die bis zu 60 Kilometer breiten Everglades nur ein paar Zentimeter tief. Manchmal auch extrem sumpfig und genau das ist auch der Grund, warum dort alles so gut bewachsen ist. Die Everglades haben eine Gesamtgröße von ca. 567.017 Hektar. Und wir alle wissen, ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Da kann man sich die Dimensionen kaum vorstellen. Und in diesem riesigen Gebiet beherbergen sie alles Mögliche an Lebewesen. Unter anderem zum Beispiel Alligatoren, Schildkröten, Spitzkrokodile und diverse Spinnenarten. Jetzt aber zurück ins Cockpit von Flug 401. Flugingenieur Repo kommt zurück ins Cockpit und berichtet dem Kapitän, dass er da unten überhaupt nichts erkennen kann. Und in dem Moment fällt Kapitän Loft auf, dass er ganz vergessen hat, die Fahrwerksbeleuchtung einzuschalten. Dies holt er nun unverzüglich nach und schickt Repo direkt wieder runter. Zeitgleich bemerkt ein Fluglotse im Tower, dass sich die L-1011 auf seinen Radarbildern nicht mehr auf der vorgegebenen Höhe von 2000 Fuß befindet, sondern scheinbar nur noch bei 900 Fuß. In Metern sind das so 275 Meter ungefähr. Allerdings beunruhigt ihn das Ganze nicht wirklich, weil es wohl öfter mal vorkommt, dass die Daten nicht ganz genau sind. Und trotzdem funkt er Eastern Airlines Flug 401 an, um auf Nummer sicher zu gehen. Kapitän Bob Loft bestätigt, dass alles in Ordnung ist und dass sie nun gerne umkehren würden und einen Anflug wagen möchten. Daraufhin bekommen sie von der Anflugkontrolle einen neuen Kurs zugewiesen, denn Kapitän Loft geht davon aus, dass das Problem mit dem Bugfahrwerk gleich erledigt ist. Im gleichen Moment ist Robert Marquis gemeinsam mit seinem Kumpel Ray Dickinson in den Everglades auf Froschjagd. Ich weiß zwar nicht, warum man Frösche jagt, also was macht man dann damit? Vielleicht wisst ihr das, ich weiß es nicht, ich habe auch nicht weiter nachgegoogelt. Die waren auf jeden Fall auf Froschjagd. Die beiden hören und sehen, wie das Flugzeug über sie hinweg donnert. In einem späteren Interview sagt er, es war komisch, dass sie so tief geflogen sind. Und auch die Piloten merken endlich, dass sie schon lange nicht mehr auf einer Höhe von 2000 Fuß sind. Es wird hektisch im Cockpit. Bob Loft drückt den Schubhebel nach vorne, doch es ist zu spät. Das Flugzeug wird durchgeschüttelt, es gibt einen lauten Knall und ein Feuerball schießt durch die Kabine. Robert Marquis und sein Kumpel sehen die Explosion in der Ferne und auch der Lotse erkennt auf dem Radar, dass für die Höhe von Flug 401 nur noch 0 Meter angezeigt werden. Er versucht, sie über Funk zu erreichen. Einmal, zweimal, dreimal. Er alarmiert die Rettungskräfte, als sich ein anderes Flugzeug, das in der Nähe ist, meldet und über Lichtblitze berichtet. Nun ist es also klar. Eastern Airlines Flug 401 ist 18 Meilen westlich vom Miami International Airport in den Everglades abgestürzt. Aber es gibt Überlebende. Und genau die bekommen jetzt ganz andere Probleme. Das viele Wasser hat das Feuer zwar gelöscht, aber es laufen jetzt die restlichen 20.000 Kilogramm Kerosin aus den Tanks in das Wasser. Alle, die weiter weggeschleudert wurden, berichten davon, dass sie hörten, wie die Krokodile und Schlangen kurz nach dem Aufschlag zurückkamen. Jetzt ist also nicht nur das Kerosin ihr Problem, sondern eher die Tiere, die sich über frisches Fleisch freuen. Robert Marquis rast mit seinem Kumpel auf einem Sumpfboot zur Unglücksstelle. Er schätzt, es hat circa 15 Minuten gedauert, bis sie in die Nähe kam. Sie müssen das Boot außerhalb zurücklassen, weil überall Menschen im Wasser lagen. Beim ins Wasser steigen bemerken sie das Kerosin. Es ätzt sich regelrecht in ihre Beine. Trotzdem gehen sie weiter und suchen Überlebende des Absturzes. Sie finden einen Mann, der noch angegurtet in seinem Sitz sitzt. Dieser liegt auf der Seite und der Mann kann kaum noch den Kopf über Wasser halten. Zusammen schaffen sie es, ihn aufzurichten und retten ihm so das Leben. Das Gleiche machen sie noch weitere Male. Sie wissen bis heute nicht genau, wie vielen sie das Leben gerettet haben. Aber eine Zahl ist in dem Fall auch nicht wichtig. Wichtiger ist, dass sie überhaupt geholfen haben. Einige Passagiere berichten später, dass sie fast schon die Hoffnung aufgaben, bis sie plötzlich hörten, dass jemand begann, ein Weihnachtslied zu singen. Eine Flugbegleiterin hatte begonnen zu singen, um die Hoffnung auf Rettung zu erhalten. Schließlich wussten sie nicht, wie lange es dauern würde, bis die Rettungskräfte eintreffen würden. Zeitgleich waren aber schon Hubschrauber gestartet, die nun begannen, die Everglades abzusuchen. Marquis hört und sieht sie und versucht mit seiner Taschenlampe auf sich aufmerksam zu machen. Und tatsächlich, sie kamen näher. Allerdings mussten sie in circa 100 Meter Entfernung landen, da es sonst keine geeignete Stelle gab. Marquis sprang wieder auf sein Sumpfboot, um die Retter abzuholen. Am Landeplatz des Hubschraubers traf er auf Don Schneck, der erste und einzige Retter. Gemeinsam fuhren sie wieder zurück. Während der kurzen Fahrt sehen sie, wie sich der Himmel am Horizont erhellt. Es kommen immer mehr Retter in Hubschraubern zur Unglücksstelle. Don Schneck findet die Nase der L-1011 TriStar. Pilot Bob Loft lebt zu diesem Zeitpunkt noch, ist aber so schwer verletzt, dass er diesen Verletzungen noch an der Unfallstelle erliegt. Co-Pilot Albert Stockstill scheint durch den Aufprall gestorben zu sein. Und Flugingenieur Donald Repo kommt verletzt ins Krankenhaus. Am Ende sind es 77 Überlebende und 99 Tote. Dieser Absturz war der erste eines Jumbojets. Die National Transportation Safety Board, kurz NTSB, übernimmt die Ermittlung. Bei Tagesanbruch erkennt man erst das ganze Ausmaß des Absturzes. Den Ermittlern zeigt sich eine lange Schneise der Verwüstung. Das lässt die Annahme zu, dass die Maschine wie bei einer Landung mit leicht angestellter Nase aufgekommen ist. War es also tatsächlich ein langsamer Sinkflug? Alle Einstellungen im Cockpit werden ganz genau dokumentiert. Und dabei fällt auf, dass der Autopilot, wie vom Lotsen gefordert, auf 2000 Fuß gehalten werden sollte. Aber warum tat er das dann nicht? Bei der Befragung des Flugingenieurs stellt sich heraus, dass er sich nur an das Wechseln der Lampe erinnern kann. Nach ein paar Tagen der Suche finden die NTSB-Ermittler endlich den Flugdatenschreiber und den Stimmrekorder. Doch noch bevor diese ausgewertet werden können, stirbt auch Donald Repo im Krankenhaus. Für die verletzten Passagiere war der Sumpf Fluch und Segen zugleich. Erstens dämpfte er den Absturz ein bisschen Und zweitens verschloss das Sumpfwasser zum Teil die Verletzung, was ein Verbluten verhinderte. Das Ganze war der Segen. Der Fluch sah dagegen ganz anders aus. In dem ganzen Schlamm leben so viele unzählige Bakterien, die die Wunden nicht nur verschlossen, sondern auch verunreinigten. Genau diese Bakterien waren es, die bei vielen Überlebenden Gasbrand auslösten. Gasbrand ist eine bakterielle Infektion, die in kurzer Zeit zum Absterben von Gewebe und Muskeln führt. Wird das Ganze nicht innerhalb kürzester Zeit behandelt, sterben Körperteile ab oder es breitet sich so weit im Körper aus, dass es zum Tod durch Multiorganversagen kommt. Alle Passagiere mit Gasbrand mussten sich einer hyperbaren Sauerstofftherapie unterziehen. Das heißt, sie mussten über mehrere Stunden in einer Druckkammer mit einem bestimmten Bardruck und 100% Sauerstoffgehalt aushalten. Insgesamt waren 8 Überlebende infiziert und mussten teilweise bis zu 40 Stunden in diesen Druckkammern bleiben. Währenddessen untersucht die NTSB unter anderem Steuerflächen, Motoren, Instrumente und das Elektronik- und Hydrauliksystem. Dadurch, dass das Flugzeug allerdings so neu war, wurde ein mechanischer Fehler ausgeschlossen. Die NTSB vermutet 3 mögliche Ursachen. Erstens, subtile Arbeitsunfähigkeit des Piloten. Zweitens, einen defekten Autopiloten. Und drittens, eine abgelenkte Crew. Die Autopsie von Bob Loft zeigt einen Tumor in seinem Kopf. Dieser hat, so zeigen es die MRT-Bilder, anscheinend auf einen Teil des Gehirns gedrückt, der für das Sehen verantwortlich ist. Die Sehkraft von Loft ließ in den vergangenen 2 Jahren nach. Vielleicht hatte er auch schwarze Flecke im Sichtfeld. Dazu kommt, dass er kurz vor dem Absturz eine Brille bekommen hat. Könnte es also tatsächlich sein, dass er durch eine Beeinträchtigung des Sichtfeldes seinen Höhenmesser nicht mehr im Blick hatte? Dagegen spricht aber der Bericht des Gerichtsmediziners. Dieser kommt nämlich zu dem Schluss, dass der Druck des Tumors noch nicht groß war und es deshalb nicht der Grund für den Absturz war. Also suchen die Ermittler weiter. Sie überprüfen den Flugcomputer und machen am 9. Januar 1973 den Test in einer baugleichen L-1011 TriStar. Sie fliegen die gleiche Route und programmieren den Autopiloten wieder auf 2000 Fuß. Es passiert nichts. Alles verläuft genau, wie es verlaufen soll. Der Autopilot hält die Maschine auf genau 2000 Fuß. Aber was war am 29. Dezember 1972 anders? Im März 1973 kam es zu einer öffentlichen Anhörung, in der ein anderer Pilot von Eastern Airlines aussagte. Er erzählte von einem Flug in der L-1011 mit Autopilot. Dann sei ihm eine Landkarte auf den Boden gefallen. Als er diese aufheben wollte, stieß er versehentlich gegen den Steuerknüppel und direkt in dem Moment schaltete sich der Autopilot für die eingestellte Höhe direkt ab. Bei genauerer Recherche berichten auch andere Piloten von dieser Erfahrung. Kurz nach dem Absturz gab es sogar eine offizielle Mitteilung von Eastern Airlines. In dieser wird vor Stößen gegen das Steuerhorn gewarnt. Wenn das also das Problem war, dann muss es aber trotzdem einen Alarm gegeben haben. Denn eigentlich gibt es einen Alarm, der angeht, sobald es eine Abweichung von 250 Fuß zur eingestellten Höhe gibt. Also hören sich jetzt die NTSB-Ermittler den Stimmrekorder noch einmal ganz genau an. Und der Alarm ist tatsächlich zu hören. Aber weder Pilot noch Copilot scheinen ihn zu hören, weil sie so sehr mit der defekten Lampe beschäftigt gewesen sind, dass sie ihn einfach nicht wahrnahmen. Zusätzlich dazu kommt noch, dass der Alarm vom Platz des Flugingenieurs kam, bei dem wir ja aber nun wissen, dass er sich zu dem Zeitpunkt im Elektronikraum unterhalb des Cockpits befand. Mittlerweile glauben die Ermittler an eine abgelenkte Crew. Die NTSB befragt andere Piloten und dabei kommt heraus, dass sie damals viel zu sehr der Technik und dem Autopiloten vertrauten. Sobald der Autopilot an war, zeigte damals kein Pilot mehr Interesse dafür, was das Flugzeug macht. Durch den Flugdatenschreiber zeigt sich die genaue Uhrzeit, wann der Kapitän den Flugingenieur nach unten in den Elektronikraum schickte. Es scheint fast so, als hätte Kapitän Loft sich dabei nach hinten umgedreht und dabei das Steuerhorn berührt. Und in dem Moment schaltete sich der Autopilot aus. Ein Ausbilder von Eastern Airlines sagt außerdem, dass man den Piloten niemals beigebracht hätte, dass ein kleiner Stoß ausreichen würde, um den Autopiloten abzuschalten. Und so kommt die NTSB in ihrem Bericht vom 14. Juni 1973 zu dem Schluss, Zitat, dass die wahrscheinlichste Ursache dieses Unfalls darin bestand, dass die Flugbesatzung die Fluginstrumente während der letzten 4 Flugminuten nicht überwachte und einen unerwarteten Sinkflug nicht früh genug erkannte, um einen Aufprall auf dem Boden zu verhindern. Wieder war es also menschliches Versagen. Jetzt sind wir also am Ende der Story angekommen. Aber eins muss ich euch noch erzählen, denn dadurch, dass das Flugzeug wie bei einer Landung aufgekommen ist, waren einige Teile noch so gut in Schuss, dass sie von der NTSB später an Eastern Airlines zurückgegeben wurden und diese tatsächlich von Eastern Airlines auch in anderen Flugzeugen wieder verbaut wurden. Und in genau diesen Flugzeugen soll es dann später zu Geistererscheinungen gekommen sein. Und Eastern Airlines tat das immer als Spinnerei ab, hat die Teile aber letztendlich doch wieder ausbauen lassen und sie dann auch verschrottet. Das also nur noch am Rande. Ja, ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Ihr könnt gerne bei Instagram oder TikTok euren Kommentar dazu abgeben. Ihr findet uns immer unter Transpondercode 77. Und wenn jetzt alles gut geht, kommen noch im Anschluss ein paar Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss! Mit einem Triebwerk unter jedem Flügel. Und einen auf dem Heck der Maschine über also ungefähr 610 Meter zu steigen und sich bei der Anflug er hofft, dass sie werden auch Grasfluss genannt und sind mittlerweile ein Teil des das viele Wasser hat das Feuer zwar gelöscht, jetzt ist es also nicht nur das Kerosin, jetzt ist es also nicht nur das macht auch keinen Sinn. Bis sie plötzlich, so blöd es klingt, ein Weihnachtslied singen hörten. Jemanden ein Weihnachtslied singen hörten. Gasbrand auslösten. Gasbrand ist eine Alle Passagiere mit Gasbrand. Die Sehkraft von Loft. Sobald der Autopilot, Text vergessen.